Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen bei Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse. Schön, dass ihr wieder da seid.
Genau, wir haben ja heute die zweite Folge von Olegs Tic-Tacs und S4.
Tic-Tacs und S4 Teil 2.
Und genau. Es ist auch heute eine besondere Aufnahme, weil... Warum, Oleg?
Weil Anna hat heute Geburtstag. Yay. Happy Birthday,
danke,
liebe Anna.
Dankeschön, dankeschön. Ja, und es ist schon sau spät eigentlich. Also wir haben jetzt 10:30 und starten gerade mit unserer Aufnahme.
Anna feiert ihren Geburtstag ganz wunderbar mit einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge.
Ich ganz ehrlich, ich wollte heute noch produktiv sein. Ich wollte mein neues Lebensjahr mit irgendwas Produktivem starten.
That's the fucking spirit.
Und deswegen meinte ich, wir nehmen heute noch die Folge auf.
Ja, deswegen gönnt sich Anna heute nochmal einen Laberdurchfall zum Thema UFOs von
absolut,
meiner Seite.
Absolut, absolut. Und genau, und weil es schon so spät ist, habe ich uns deswegen einen speziellen Drink gemacht.
Ja, ich sehe schon, das sind so kleine Gläser mit schwarzer Flüssigkeit drin. Was ist es?
Es ist ein Espresso Martini.
Espresso Martini, geil. Cheers, damit wir hier nicht einpennen, weil wir sind wie immer müde.
Müde.
Cheers.
Müde,
okay, wir probieren mal, Moment. Oh, gut.
Lecker, oder?
Richtig gut, Leute. Mhm. Espresso Martini, ich trinke den zum ersten Mal.
Ich habe noch einen Teelöffel Xylit reingemacht. Das ein bisschen süß ist und halt Espresso und Martini.
Crushed Ice. Es ist richtig lecker.
Ist.
Es ist richtig lecker. Guter Drink,
ja,
für den Sommer. Heute waren auch wunderbar sommerliche,
ja,
Temperaturen,
es war mega,
in Berlin. Halleluja.
Es ist schon fast beängstigend warm.
Um ehrlich Warum zu beängstigend?
Weil es Anfang April ist und ich weiß mich noch genau, den allerersten Geburtstag, den ich mit Oleg verbracht habe, was, wie lange her ist, 13 Jahre oder so?
Ewigkeiten, ja. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen.
Und da waren wir im Café am Neuen See in Berlin, im Tiergarten, und es hat geschneit draußen.
Stimmt, es hat alles zugeschneit, es war richtig romantisch.
Schneetreiben und ja, und heute war einfach
warm und Espresso Martini und Schwitzzelt.
Genau.
Da sind wir wieder.
Ja.
Ja, okay, Leute, also, die fliegenden Minzbonbons, die Commander Forever und andere beobachtet haben, waren ja Teil 1. Da habe ich ja das letzte Mal drüber erzählt.
Genau.
Und bei der Diskussion, meine liebe Anna, hatten wir ja schon so ein paar Gedanken, wie zum Beispiel, warum reagieren Armee und Geheimdienste so zäh und oder so sehr entspannt, wenn es um unidentifizierte Flugobjekte im Luftraum der fucking USA geht, die sonst immer mit Pistolen und Raketen ankommen. Und warum werden Soldaten, die Sichtungen haben, so mit im Stich gelassen? Und warum erfährt die Öffentlichkeit auch nichts davon,
ja,
irgendwie?
Warum nicht?
Genau, und wie ist es überhaupt technisch möglich, sowas zu fliegen wie diese UAPs? Wir haben ja letztes Mal erfahren. UAPs, die Unidentified Aerial Phenomena.
Mhm.
Genau, und so weiter und so weiter. Also wir haben schon ein paar Gedanken gehabt. Und ich sage jetzt nicht, dass wir diese Fragen beantwortet bekommen heute, aber wir hören uns auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Geschichte an, mal wieder.
Okay.
Von einem Mann, der behauptet, viele der Antworten zu kennen. Es geht nämlich um den Herrn Robert Bob Lazar. Also nicht Robert Bob, sondern Robert, aber alle nennen ihn Bob Lazar.
Bob Lazar.
Bob fucking Lazar.
Ziemlich geiler Name, muss ich sagen.
Irgendwie schon, der hat so einen geilen Klang, ne? Also
Flow, Bob Lazar.
Ja, vielleicht.
Hi, my name is Bob Lazar.
Vielleicht ist er deswegen so ein besonderer Typ. Es hat oft mit so einem Namen zu tun, so Commander Forever, Bob Lazar. Ist schon irgendwie geil, ne?
Nomen est omen.
Fast so geil wie so Oleg oder so. Oleg Lazar. Und genau, was das für ein Typ ist und was er so erlebt hat, das wird heute so ein bisschen der Fokus der Folge sein. Oder nicht so ein bisschen, sondern volle Pulle der Fokus,
okay,
sein. Und danach schauen wir, ich sag dir gleich, wie die Folge aufgebaut ist. Und dann schauen wir einfach mal, ob das alles so theoretisch Sinn machen würde. Und vor allem müssen wir darüber reden, was das für uns als Menschheit bedeuten würde.
Okay, ich bin super gespannt, weil, was ihr nicht wisst, Oleg hat so eine halbe Diplomarbeit aus dieser Folge gemacht.
Nein, es ist einfach, nicht Diplomarbeit, gar nicht so, aber so die, irgendwie, egal. Du wirst schon sehen, warum ich mir so eine fucking irgendwie Stress gemacht habe. Liegt an dem Typen, nicht an mir.
Okay.
Okay, dann noch ein letzter Schluck Motivation.
Ja.
So, von diesem leckeren Getränk. Und dann steigen wir jetzt mal wieder in unsere Verschwörungsrakete und
legen los.
Let's fucking go.
Lazar's story is by any standards fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities.
Right, this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there, I saw it. I know what the current state of the art is and in physics, and it can't be done.
Okay, also, bevor wir ins Detail gehen, wollte ich erstmal eine kurze Einführung zum Thema Area 51 geben, weil ich habe immer so großkotzig versprochen, dass wir über Area 51 reden. Und deswegen wollte ich was darüber sagen.
Ja, genau. Gerne.
Also, die Area 51 ist ein hochgeheimes, militärisches und für die Öffentlichkeit nicht zugängliches Testgelände der US-Luftwaffe in Nevada, USA. Es ist ungefähr 100 Quadratkilometer groß und liegt etwa 130 Kilometer nordwestlich von Las Vegas in der Nähe des Groom Lake, einem ausgetrockneten Salzsee, der inzwischen auch als Landebahn der Area 51 dient. 1995 wurde das Sperrgebiet der Area 51 um die anliegenden Hügel und Berge erweitert, damit man von dort nicht auf die Basis einsehen konnte. Also Sperrgebiet. Also wirklich, da darf gar keiner mehr hin.
Okay.
Area 51 ist Teil eines gigantischen Luftwaffentestgebiets namens Nellis Range, welches über 31.000 Quadratkilometer groß ist. Also es ist ein gigantisches Testgebiet mit verschiedenen Teilbereichen. Und Area 51 ist sozusagen nur ein kleines Gebiet innerhalb dieser Testrange. Also du darfst eigentlich nicht in diese Testrange grundsätzlich rein, aber die ist so groß, dass da natürlich Leute ab und zu irgendwie campen oder keine Ahnung.
Okay.
Aber Area 51 ist so richtig, richtig Sperrgebiet. Gegründet wurde die Area 51 während des Kalten Krieges in den 1950er Jahren und diente als Testgelände für geheime Luftfahrtprojekte der US-Regierung, insbesondere für die Entwicklung von Spionageflugzeugen wie dem U-2. Das war zum Beispiel ein Top-Secret-Aufklärungsflugzeug der Amerikaner, welches besonders hoch und besonders schnell fliegen konnte. Das wurde dann eingesetzt, um unentdeckt über die Sowjetunion zu fliegen und Fotos zu machen. Die Testflüge mit diesem Flugzeug erklären übrigens ziemlich viele UFO-Sichtungen der damaligen Zeit, da es eine ungewöhnliche Form besaß, sehr schnell und sehr hoch flog, und zwar nämlich in 21 Kilometern Höhe, und eine reflektierende silbrige Unterseite besaß. Kannst du dir also vorstellen, Leute sehen wahnsinnig hoch oben, das ist so Stratosphäre, das ist dort, wo die Ozonschicht ist ungefähr, ein silbriges Objekt, 21 Kilometer Höhe.
21, wie?
Das ist wahnsinnig hoch.
Auf 4 Kilometer Höhe fliegt man.
Auf 10 Kilometer fliegen ungefähr mit dem Flugzeug, mit einem normalen Passagierflugzeug.
Von 4 Kilometern bin ich schon rausgesprungen aus dem Flugzeug.
Du bist schon mit
Tandem.
Tandem-Sprung, okay, ja. Ja, siehst du mal, es ist unpackbar hoch.
Ja.
Und das liegt daran, dass die halt nicht von den Radaren entdeckt werden konnten, oftmals. Manchmal wurde, ich habe gelesen, dass die wurden ab und zu trotzdem irgendwie entdeckt und so, aber das war so hoch, du konntest auch nicht abschießen oder so. Genau. Und die Leute wussten überhaupt nichts davon, von solchen Flugzeugen oder was da getestet wurde. Das heißt, natürlich, wenn das silbriges Objekt und so, ne, das ist völlig klar. Das waren,
man guckt hoch und denkt sich, ne, what the fuck
genau.
ist das?
Ja. Die Abgelegenheit und das strenge Sicherheitssystem von Area 51 machten es zu einem idealen Ort für den Test von hochentwickelten Luftfahrzeugen und Waffensystemen. In den folgenden Jahrzehnten wurden auf dem Gelände weitere geheime Projekte durchgeführt, darunter die Entwicklung von Stealth-Technologien und Drohnen natürlich auch. Sicherheitsmaßnahmen wie Sperrzonen und Luftüberwachung trugen dazu bei, die Geheimhaltung der Aktivitäten in Area 51 aufrechtzuerhalten. Trotz der Geheimhaltung und des Rätselratens um Area 51 hat die US-Regierung bzw. die CIA, also der US-Geheimdienst, 2013 erst die Existenz der Basis offiziell bestätigt. Davor haben die immer gesagt, nee, wissen wir nicht, gibt's nicht, keine Ahnung, es gibt halt das Testgelände und so weiter, aber keine Area 51. Einige Details über die Aktivitäten wurden im Laufe der Zeit durch Regierungsunterlagen und durch Whistleblower enthüllt. Und jetzt kommen wir zu einem dieser Whistleblower, oder war es nur eine heiße Luftblower? Man weiß es nicht. Liebe Anna.
Lieber Oleg.
Ich habe jetzt folgenden Anschlag auf dich vor. Und zwar möchte ich gerne einen kleinen Teil im Duett lesen mit dir. Oh yeah. Wie geil, und was ich lesen wir? Wir lesen einen Teil des Ausschnitts von dem Interview von Joe Rogan mit Bob Lazar.
Joe Rogan wieder.
Und ja, und natürlich immer Joe Rogan. Wikipedia neuer, oder Joe Rogan?
Das ist jetzt Olegs neues...
Das ist mein neues Hobby, Joe Rogan Podcast. Naja, der hat halt viel Zeugs. Ne?
Hey, ich muss dir ehrlich gestehen, du hast schon so viel von Joe Rogan geredet und jeder redet über Joe
Rogan. Du hast ihn noch nie gesehen, du weißt gar nicht, wie der aussieht.
Ich hab mir auch noch nichts von ihm angehört. Aber ich habe okay, so viele Podcasts.
Pass auf, es gibt eine Liste mit den 15 besten. Das ist der größte Podcast der Welt. Es gibt eine Liste immer von 15 wichtigen Alien- und Dings-Gesprächen mit dem, die müssen uns alle reinziehen, weil die sind wirklich geil. Das ist Science-Fiction als Podcast.
Okay.
Science-Fiction, Entschuldigung. Nein, oder Fiction? Nee, oder Science? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich lese Bob's and Bob Lazar und du liest den Herrn Joe Rogan.
Okay. Kann ich den Münzen mit amerikanischen
Akzent lesen? Na klar, kannst du den mit amerikanischen Akzent lesen. Trag deine Eier weiter unten. Und ein bisschen mach, wie du meinst. Mal gucken, was rauskommt.
Okay, wir probieren.
Und ich versuche so ein bisschen, aber ich versuche nicht, den Bob Lazar zu lesen, wie er ist, sondern wie ich ihn fühle. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Ich bin Schauspieler, weißt du, was ich meine? Ich
fühle das halt. Und dann lese ich, wie ich ihn fühle. Zeig's mir.
Okay, ich zeig's dir jetzt. Bist du bereit? Ich habe dir das Gespräch geschickt.
Okay.
Und ihr da draußen, spitz eure Lauscher.
Ich nehme noch einen Schluck von meinem Getränk.
Ich nehme auch noch einen Schluck von diesem leckeren Getränk. Oh, sehr gut. Okay, dann geht's jetzt los. Jetzt geht's los.
Bob, vielen Dank, dass du das machst. Ich schätze es wirklich sehr. Ich verstehe, dass du diese Geschichte schon viele, viele Male erzählt hast. Du wurdest viele, viele Male dazu ausgefragt und es ist sehr stressig für dich. Also schätze ich deine Zeit wirklich sehr. Ich habe deine Geschichte vor Jahrzehnten zum ersten Mal gehört, habe ich dir gestern beim Abendessen erzählt. Ich habe praktisch jedes Interview gesehen, das du je gegeben hast. Ich habe deine Geschichte sehr genau verfolgt. Aber für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, würde ich gern die Kernpunkte zusammenfassen. Du hast früher in der Area 51, also für die Area 51, gearbeitet.
Naja, wir wollen genau sein. Der Bereich heißt S4.
S4, okay.
Ja, er befindet sich etwa 24 Kilometer südlich von Area 51, also innerhalb des Area 51-Geländes. Man kann es als einen Teil von Area 51 bezeichnen.
Okay, und du hast diesen Job bekommen, also davor hast du gearbeitet bei...
Davor habe ich in Los Alamos gearbeitet, bei National Labs in New Mexico.
Und du warst an welcher Art von Arbeit beteiligt dort?
Oh, Entwicklung von Atomwaffen, Physik. Ich meine also, die machen dort alles Mögliche.
Wie sind sie auf dich zugekommen? Haben sie gesagt, ey Bob, warum kommst du nicht raus in die Wüste von Nevada für einen Job? Sorry.
Das lief so ab. Das war damals im Jahr 1982. Da hatte ich, also, ich hatte einen Düsenmotor in meinen Honda eingebaut und Los Alamos hat es auf die Titelseite der Zeitung gesetzt. Die schrieben sowas wie, du weißt schon, Mann aus Los Alamos, Physiker im Labor, baut dieses 300 km/h schnelle Honda-Jet-Auto, mit dem, ich bin mit dem jeden Tag zur Arbeit gefahren, weißt du? Ich war in Los Alamos bekannt als der Typ mit dem seltsamen Auto. Das war, also, jedenfalls war es der Tag, an dem der Zeitungsbericht auf der Titelseite erschienen ist. Und an dem Tag hielt Edward Teller, der Vater der Wasserstoffbombe, dort im Labor einen Vortrag. Wir hatten in unserer Gruppe nicht viel zu tun und ich fragte, ob ich da hingehen könnte. Ich ging früh hin und Ed Teller stand draußen und lehnte an eine Mauer und las die Zeitung. Also das ist ein Mensch, der Geschichte geschrieben hat. Also bin ich natürlich hin und habe mich vorgestellt. Hey, ich bin der Typ, von dem du da gerade liest. Und wir sprachen eine Weile und es war alles cool. Ja, Jahre später habe ich Los Alamos verlassen und ich bin nach Las Vegas gezogen. habe andere Sachen gemacht und ich wollte wieder in die wissenschaftliche Gemeinschaft zurück. Also habe ich ein paar Lebensläufe rausgeschickt. Und einer davon ging auch an Ed Teller und bezog sich auf unser Treffen von damals. Jedenfalls erinnerte sich Ed an mich und gab mir einen Kontakt. Jemanden, den ich bei EG&G kontaktieren sollte. Und ja, so hat im Grunde alles angefangen.
Also, was hast du damals bekommen? Ein Anruf, ein Brief? Wie läuft das ab?
Ich bekam einen... Wie war das nochmal? Was habe ich bekommen? Ich habe zunächst einen Brief bekommen und ich bin sicher ein paar Mal zu Vorstellungsgesprächen gegangen. Das war damals bei EG&G Special Projects. Das befand sich zu der Zeit am McCarran-Flughafen in Las Vegas.
Und haben sie dir eine Art Stellenbeschreibung gegeben, worauf du dich beworben hast?
Sie sagten, es sei für... Ich kann mich nicht genau daran erinnern, es ist schon lange her. Ich glaube, es ging um fortschrittliche Antriebe oder sowas ähnliches. Etwas relativ Allgemeines. Sie sagten, es sei für... ich kann mich nicht genau daran erinnern, es ist schon so lange her. Ich glaube, es ging um fortschrittliche Antriebe oder sowas ähnliches. Etwas relativ Allgemeines. Und sie sagten, es sei in einem abgelegenen Gebiet. Man arbeitet einige Tage und dann hat man wieder ein paar Tage frei. Es war nicht wirklich ein Vollzeitjob. Man musste manchmal 2 Wochen am Stück dort sein und dann hatte man wieder 2 Wochen frei. Der Arbeitsplan war sehr zerstückelt.
Und war das attraktiv für dich oder erschien dir das seltsam?
Seltsam war es wirklich nicht. Also Leute, die auf dem Testgelände arbeiten. Jeder, der mit der Gegend da oben vertraut ist. Der auf dem Atomtestgelände oder auf dem Tonopah-Testgelände nördlich davon arbeitet. Also so laufen die Dinge dort einfach typischerweise.
Hast du davon von der wissenschaftlichen Gemeinschaft erfahren? Denn Area 51 war ja zu der Zeit...
Nein. Sie haben damals noch nichts über Area 51 gesagt.
Okay. Also haben sie...
Sie haben nur gesagt, dass es an einem abgelegenen Ort ist und man wusste nur, dass es irgendwo auf dem Testgelände ist. Jo. Das so als kleine Einführung.
Also der Bob Lazar ist irgendwie, ich stelle mir den... witzig, schrullig vor. Und vor allem, ich meine, der Typ hat einfach ein Honda, oder was? Ein Honda war
Honda Jet-Auto.
Ein Honda Jet-Auto gebaut und ist damit rumgecruised.
So als, durch Los Alamos mit einem 300 km/h, damals ein 300 km/h schnell Auto, irgendwann in den 80ern.
Ja, crazy.
Ich zeig dir mal ein Foto von dem. Das ist Bob Lazar.
Bob Lazar.
Als er noch jung war.
Okay.
Was soll das denn heißen? Schnittchen, Junge.
Geht so. Also ich meine, mein Typ wäre es jetzt nicht. Er sieht sehr nerdig aus. Also er hat so eine dicke, also ist es eine Pilotenbrille, aber
Nennt man sowas Hornbrille? Ich weiß nicht. Das ist eine Brille.
Hornbrille hat doch so einen dicken Rahmen, oder?
Ja, das ist einfach eine große Brille.
Ich würde sagen, das ist so wie eine Pilotenbrille, nur halt mit Gläsern, die... für Leute sind, die nicht gut sehen können. Wie heißt das?
Mit Stärke, Anna. Alter. Nee, also ich muss zu dem Typen sagen, der sieht wirklich wie ein Klischee-Physiker aus.
Ja.
Ja, so stelle ich mir, wenn ich mir so ein Labor vorstelle,
vor allem
steht da so da drin.
Das eine Haar da so über seinen Riesengeheimratsecke überlegt.
Ja. Hey, nichts gegen Riesengeheimratsecken. Nee, ja, das will ich hier nicht nochmal hören.
Du hast das.
Ja, dat, Leute.
Das
so.
Ist schon Geheimratshügel. Ja.
Geheimrats Mount Everest. Und so sieht er jetzt aus.
Okay, aber ich finde, er sieht auf jeden Fall sympathisch.
Typ.
Also älter sieht auf jeden Fall besser aus und auch sympathischer.
Ja, der ist besser geworden. Ne? Da hat er auch so ein bisschen was von so einem...
Das war auch ein schlechtes Foto.
Ja, okay, das ist auch so, wenn du so ein Molesting,
so einer, der sich
Zeitung
im Schrank versteckt und dann...
Der sieht aus wie jemand, der sich im Schrank versteckt, natürlich.
Ja, so.
Um was zu machen, weiß man nicht.
Ja, um auf Frauen zu warten und die dann abzuschlachten.
Okay, wow.
Wie heißt der nochmal? Da gab es einen ganz berühmten Serienkiller, aber ich habe den Namen vergessen.
Es gab viele berühmte Serienkiller. Genau, und jetzt zeige ich dir mal dieses geile Honda Jet-Auto.
Ja, nice. Das sehe ich sofort, wenn ich mir das angucke. Ja, krass, da kommt echt so...
Das ist einfach ein Honda, ein kleiner Honda mit einem Düsenantrieb.
Mit einem Düsenantrieb, ja.
Also irgendwie...
Es ist, kommt Feuer aus dem Arsch vom Honda raus, auf jeden Fall.
Und ich habe... Ja, da richtig Arsch unter der Kiste. Aber Feuer unter der Kiste. Aber was ich mir auf jeden Fall bei dem Bild dachte, hier ist dann irgendwie, so sah er davor aus und so, wenn er den selber gebaut hat, was er sagt, ist das schon krass. Also das heißt, der muss schon so ein bisschen irgendwas wissen, zumindest technisch irgendwas drauf
voll,
haben.
Ja, ne? Also genau.
Und ich habe Respekt vor Leuten, die ja an so Autos
Mechanik
und so
rumschrauben. Mechanik und so Zeugs.
An so Autos rumschrauben. Genau, das waren jetzt so ein paar Fotos. Ich wollte das jetzt so als Intro machen, und jetzt kommen wir mal inhaltlich so ein bisschen dazu. Das heißt, der hat in Los Alamos gearbeitet, in einem Labor, hat da diesen Ed Teller kennengelernt.
Das war seine Referenz. Dann?
Genau, und Ed Teller ist ja eine riesige Persönlichkeit. Der hat zusammen mit Oppenheimer an diesem Manhattan Project gearbeitet, was so die Atombomben, das Atombombenprogramm der USA war. Genau, das heißt, dieser Ed Teller ist for real, for real.
For real.
Und, Entschuldigung, das ist ein kleiner Insider von Anna und mir.
Es gibt den For-Real-Vogel.
Es gibt den For-Real-Vogel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Thailand war. Aber da gibt's.
Der ruft
Scheiß,
so, For-Real! Und morgens. Irgendwann ist man schon so genervt, dass man
so, ja, for real. For real. Yes, ja, wir meinen For-Real. Sei jetzt leise. For-Real. Okay, wie kam ich jetzt auf jeden Fall For-Real? Ed Teller, ja, wichtige Persönlichkeit. Und der kriegt halt diese Referenz. Und der ist halt der Psycho mit dem Jet-Auto. Und das ist alles noch sehr irgendwie, ne? Und kommt dann zu EG&G. Special Projects. EG&G war damals eine Firma, die ausschließlich, glaube ich, für den Geheimdienst und die das
nicht schlecht.
Das für die Air Force gearbeitet hat. Was?
Nee, dass er da dazukommt.
Achso, genau. Und das, die haben halt auf diesem Testgelände, die haben einfach alles, was so mit diesem Testgelände zu tun hat, also die Flieger dahin, die sind ja immer dahin geflogen. Auf dem Testgelände gab es, glaube ich, 4 verschiedene Flughäfen und so. Ne?
Aber ist er auch da hingeflogen worden?
Genau, oder? Genau. Das waren diese Janet Flights. Ne? Die hießen Janet Flights, weil diese Flugmaschine, das Flugzeug hieß Janet, glaube ich so. Ne? Das war
okay.
Annie,
also dann von Las Vegas.
Von Las Vegas immer dahin geflogen. Genau, und erstmal alles ganz normal. Vorstellungsgespräch, Dings, Special Project und so weiter. Und und er arbeitet dann, er hat die Chance, auf einem geheimen Testgelände zu arbeiten. Er weiß noch nicht genau, als was. Aber, und jetzt kommen wir zu einem spicy Teil der Geschichte. Okay. Jetzt lese ich mal so ein bisschen, was denn das ist. Und warum ich mir jetzt gerade so ein bisschen schwer tue, das habe ich auch am Anfang gesagt, diese Figur Bob Lazar hat meinen Kopf, Ohren zuhalten, alle unter 18, gefickt. Einfach nur, weil das so ein fischiger Typ ist. Ich weiß es nicht, ich schwanke
du
die ganze
nicht,
Zeit.
Ob du ihm glauben sollst oder
ja,
nicht.
Aber das ist beide sehr, sehr stark in mir drin.
Okay.
Also es gibt sehr viele Sachen, die ich geguckt habe, die voll dafür stimmen und die ich mir vorstellen kann und sehr viele Sachen, die dagegen stimmen. Und deswegen ist der Typ, ich habe es mir wahnsinnig schwer getan und dann dachte ich mir, ich erzähle einfach seine Geschichte.
Ich erzähle einfach seine Geschichte.
Okay. Dafür brauche ich aber noch einen Schluck Drink. Oh, lecker, ich brauche noch einen Schluck Drink.
Ich nehme auch noch einen Schluck Drink.
Ah. So, und dann springen wir jetzt einfach mal in diese, in diese abgefahrene Story.
I am telling the truth. I've tried to prove that what's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact, physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history, period.
Der erste Arbeitstag von Bob schien noch nicht den Eindruck zu erwecken, dass sein neuer Job außergewöhnlicher wird als alles, was er sich hätte vorstellen können. Er darf zwar in die Area, aber nur, um dort stundenlang Papierkram zu unterzeichnen. Sicherheitsfreigaben, Abhörerlaubnisse, Geheimhaltungsverträge und einige dubiose Beschreibungen seines neuen Jobs.
Aber, so redet er sich ein, das gehört nun mal dazu, wenn man an einem geheimen Regierungsprojekt mitarbeitet. Alles Teil des Jobs. Bob ist gerade mal Ende 20 und die Aussicht auf einen Job irgendwo auf dem berühmt-berüchtigten Testgelände ist einfach zu gut. Auch die nächsten Wochen verlaufen recht ereignislos. Immer wieder fliegt Bob mit einem Janet Flight mit der Airline extra für Mitarbeiter der Nellis Range zum Testgelände. Dort setzt er sich mit anderen Mitarbeitern in einen Bus und fährt zu einer Anlage, die in einen Berg gebaut ist. Wahrscheinlich, damit man die Hangars nicht von den umliegenden Bergen sehen kann, denkt sich Bob. Der Kalte Krieg hat beide Seiten des Vorhangs über Jahrzehnte immer paranoider werden lassen. Der Wettlauf um die Atombombe und das Wettrüsten hat Geheimhaltung zum Lebensstil gemacht. Eines Morgens jedoch steigt Bob aus dem Bus und bemerkt, dass an diesem Tag etwas anders ist. Ein Hangartor ist offen. Bob schlendert über den sandigen Boden bis zur Halle und geht rein. Und was er sieht, lässt ihn zunächst schmunzeln. Ah, das ist also der Grund, weswegen er stapelweise Dokumente unterzeichnet hat. Jetzt versteht er auch, wo die ganzen UFO-Sichtungen der letzten Jahre ihren Ursprung haben. Ein neuer Kampfjet. Anders als alles, was bisher gebaut wurde, da ist er sich sicher. Ungewöhnliche Form, aber wer selbst einen jetbetriebenen Honda fährt, der ist offen für technische Experimente. Bob streicht mit seiner Hand an dem scheibenförmigen Flugobjekt entlang. Es ist komplett metallisch, kalt und bis auf eine kleine amerikanische Flagge an der Seite keine erkennbare Kennung oder Fenster oder Luken, muss ein Prototyp sein, denkt er sich. Hey, keep your eyes in front of you, your hands at your sides and keep on moving. Eine bewaffnete Wache taucht hinter ihm auf und scheucht ihn weiter bis zur Tür im Inneren. Es folgen schriftliche Briefings zu seiner und zu den anderen wissenschaftlichen Abteilungen in S4, auf die sich Bob keinen richtigen Reim machen kann. Die Rede ist von, aus wissenschaftlicher Sicht, unmöglichen Dingen. Gravitationsfeldern, Elementen, die nicht im Periodensystem verzeichnet sind und von einem Sternenbild knapp 40 Lichtjahre entfernt. Zeta Reticuli. Das ist ein Test. Ein Spiel, denkt sich Bob, um zu sehen, wie ich reagiere oder um mir Falschinformationen mitzugeben, für den Fall, dass ich versuche, mein Wissen zu verkaufen. Ha, da ist so ein komischer Kerl, der irgendwas von Zeta Reticuli redet. Das muss Bob sein, dem haben wir das damals gesteckt. Okay. Und dann lernt Bob endlich seinen Laborpartner kennen. Barry. Barry ist ganz aufgeregt. Er will Bob endlich das zeigen, woran er arbeiten soll. Es ist aus dem Flugobjekt, sagt er, als er Bob stolz einen metallischen Teller, auf dem eine Halbkugel sitzt, präsentiert. Versuch mal, die Kugel zu berühren, sagt er. Bob stellt sich vor die Kugel und versucht, seine Hände auf ihr niederzulassen. Doch plötzlich spürt er einen Widerstand. Aber es ist nichts da, nur Luft zwischen seinen Händen und dem Reaktor. So sehr er auch drückt, er kommt nicht näher ran. Sein Herz beginnt zu klopfen. Antigravitation, sagt Barry. Durch Bobs Kopf rasen die Informationen aus den Briefings und fügen sich zu einem schlichtweg unglaublichen Gedanken zusammen. Kann das wirklich real sein? Ist es möglich, dass diese Leute hier, ohne dass irgendjemand auf der Welt sonst Kenntnis davon hat, den Beweis haben, dass Leben fernab von unserem Sonnensystem existiert? Und dass diese anderen Wesen schon längst auf unserem Planeten waren? Kann sowas überhaupt geheim gehalten werden? Und wie mächtig ist ihre Technologie, um etwas für unser Wissen Unmögliches wie diesen Reaktor herzustellen? Entgegen seiner Erwartung bleiben die meisten seiner Fragen unbeantwortet. Der Geheimhaltungsapparat verbietet Fragen, die über die eigene Abteilung hinausgehen. Gearbeitet wird im Buddy-System. Man bespricht sich nur mit seinem direkten Arbeitskollegen. Kein Austausch von Ideen mit anderen Abteilungen, keine Angaben zur Geschichte der Flugobjekte, geschweige denn deren Besatzung. Die Wochen vergehen und trotz seines anfänglichen Enthusiasmus und der fantastischen Chance, an der Grenze der Wissenschaft zu arbeiten, schleicht sich bei Bob auch Unbehagen ein. Denn die Technik, an der er und sein Partner experimentieren sollen, sind der menschlichen Zeit so weit voraus, dass Bob sich unweigerlich fragt, ob es nicht ein Fehler ist, damit rumzuspielen. Würde man einen kleinen tragbaren Kernreaktor in viktorianische Zeiten schicken und von Wissenschaftlern untersuchen lassen, dann würden alle, die die Abschirmung vom Reaktor nehmen, aufgrund der Strahlung sterben. Denn damals hatte man noch keine Vorstellung davon, was Strahlung ist. Wer sagt, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal droht, wenn sie weiter mit einem Gerät arbeiten, das eine schier astronomische Menge an Energie erzeugen kann? Doch Bob arbeitet weiter. Die Neugier ist zu groß, um auszusteigen. Und ab und zu wird sie auch belohnt. Bob darf das Raumschiff, die fliegende Untertasse, von innen sehen.
Einfach unwirklich,
denkt sich Bob, als er durch die kleine, klappbare Luke ins Innere des Raumschiffes steigt. Er erkennt drei kleine Sitze und in der Mitte den Platz, an dem der Reaktor steht. Alles wirkt miteinander verschmolzen. Keine Kabel oder Bedienfelder, keine Bildschirme oder dekorativen Elemente, keine rechten Winkel. Das Metall oder zumindest das metallähnliche Material fühlt sich kalt an und ist zinnfarben. Als hätte man ein Modell aus Wachs genommen und es kurz erhitzt. Bob kann nur im Zentrum komplett aufrecht stehen. Konzipiert ist das Flugobjekt für etwas, das halb so groß ist wie er. Er darf sich den unteren Teil und die Schwerkraftemitter anschauen und sieht auch noch, wie eine andere Gruppe an einem Bogen an der Überstruktur arbeitet und ihn transparent werden lässt. Dann muss er wieder raus. An einem anderen Tag nimmt Barry ihn mit zu einem Flugtest. Wer im Schiff sitzt, das weiß Bob nicht. Es steht vor dem Hangar in der Sonne und als sie sich in sicherer Entfernung aufstellen, hören sie einen leisen Swoosh. Und die Untertasse hebt ab. Vollkommen geräuschlos steht sie vor ihnen in einigen Metern Höhe. Dann bewegt sie sich ansatzlos nach links und nach rechts und landet wieder auf dem Wüstenboden. Barry erzählt Bob, dass es auch Hochleistungstests gibt, bei denen die Flugscheibe über das ganze Testgelände fliegt. Das macht Sinn, denkt sich Bob. Wenn man ein Motorrad zur Zeit der Planwegen einfach irgendwo abstellen würde, dann würde auch irgendwann jemand den Schlüssel drehen und dann damit rumfahren. Man muss nicht zwingend ganz genau wissen, wie etwas funktioniert, um es bedienen zu können. Aber um es rückzuentwickeln und dann nachzubauen, schon. Auf dem Rückweg durch den Hangar sieht Bob noch etwas Erstaunliches. Die Tore zwischen den Hangars sind ausnahmsweise offen und geben den Blick auf weitere Flugobjekte frei. 9 Stück kann Bob zählen. Alle mit unterschiedlichen Formen. Zu Hause kann Bob mit niemandem teilen, was er bei der Arbeit sieht und erfährt. Seine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Teilweise muss er um 11 Uhr abends plötzlich los zum Flughafen und ist dann wieder tagelang wie vom Erdboden verschwunden. Seine Frau wird skeptisch. Sie sieht ihn kaum noch, seit er diesen seltsamen neuen Job hat. Sie weiß auch nichts darüber, außer dass er für das Militär oder für den Geheimdienst arbeitet und alles ein riesiges Geheimnis ist. Da Bob nicht mit ihr darüber redet, kommt sie mit der Zeit zu der Überzeugung, dass er eine Affäre hat und sie betrügt. Also fängt sie ihrerseits ebenfalls eine Affäre an. Bob bekommt davon erstmal nichts mit. Bis er eines Tages, als er sich erneut aufmacht, um zur Area 51 zu fliegen, am Flughafen gestoppt wird. Keine Einreise aufs Testgelände für Robert Lazar auf unbestimmte Zeit. Für die zuständigen Agenten ein normales Vorgehen, denn sie haben sehr wohl mitbekommen, dass Bobs Frau eine Affäre hat. Ihre Telefone werden genauso abgehört wie seine. Und um an einem Top-Secret-Projekt mitarbeiten zu können, reicht es nicht einfach beruflich eine saubere Weste zu haben. Dazu gehört auch ein stabiles Familienleben. Und wie Bob auf eine Affäre seiner Frau reagieren wird, können die Geheimdienstler noch nicht sagen. Einen emotional instabilen Menschen kann man nicht in die Nähe von außerirdischer Technologie lassen. Doch für Bob beginnt nun eine angsterfüllte Zeit.
Schmeißen die mich jetzt raus? Und wenn ja, lassen sie mich ja nicht einfach nach Hause und ich suche mir einen neuen Job, bei dem, was ich gesehen habe und was ich weiß, denkt er sich.
Bob fühlt sich verfolgt. Er bemerkt Agenten, die ihn überwachen. Er weiß, dass jedes Wort am Telefon abgehört wird. Sein Haus ist wahrscheinlich verwanzt. Und das Schlimmste ist, er weiß nicht warum. Er fängt an, sich um sein Leben zu fürchten und kontaktiert seine engsten Freunde. Bei einem Treffen erzählt er ihnen alles, was er im letzten halben Jahr erfahren und gesehen hat. Als Sicherheit, falls ihm plötzlich etwas zustoßen sollte. Zudem überredet er sie, mit ihm in die Wüste Nevadas rauszufahren. Er will ihnen den Beweis für seine absolut unglaubliche Geschichte liefern. Sie sollen einen Flugtest der Flugscheibe mit eigenen Augen sehen. Bob weiß, dass die Hochleistungstests immer am Mittwochabend stattfinden. Da ist statistisch gesehen am wenigsten Verkehr im Umland. Eines Mittwochabends also schleicht sich Bob mit einer Gruppe Freunde und einer Kamera bewaffnet in die Gegend rund um Area 51, zu einer Anhöhe in der Nähe der Abteilung, in der er zuvor gearbeitet hat. In kompletter Dunkelheit, schweigend, um nicht irgendwo eine Patrouille auf sich aufmerksam zu machen, warten sie, dass etwas passiert. Dann plötzlich taucht ein Licht hinter einer Gebirgskette auf. Es kommt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, aber völlig geräuschlos auf sie zu, stoppt, dreht sich im rechten Winkel und fliegt weiter. Mittendrin holt jemand die Kamera raus und filmt. Alle sind sprachlos. Keiner hat jemals etwas Vergleichbares gesehen. In den folgenden Wochen kommen Lazar und seine Freunde immer wieder zurück, um die Flugtests zu beobachten. Und werden dabei immer unvorsichtiger. Sie haben einen Grill und Bier mitgenommen. Die Wochen vorher hatte sie niemand behelligt. Bob und einer seiner Freunde stehen an ein Auto gelehnt und unterhalten sich. Um sie rum ist es so dunkel, wie es nur in der Wüste dunkel sein kann. Man müsste, so Lazars Kumpel, die Basis einfach stürmen und das UFO stehlen. Das wäre was. Bob muss lachen. Die Vorstellung, sie würden einfach in die Basis spazieren und mit der Scheibe davonfliegen, ist so unsinnig, dass es sich fast schon lohnt, darüber nachzudenken. Dafür müsste man erst mal wissen, wie das Ding fliegt, antwortet er. Er schaut gedankenverloren in die Finsternis. Plötzlich taucht vor ihm in einigen Metern Abstand ein grünes Licht auf. Bob beschleicht ein ungutes Gefühl. Er dreht sich zu seinem Wagen um und schaltet das Licht ein. Direkt vor ihnen steht eine Gruppe von Wachen und richtet ihre Maschinenpistolen auf sie.
I don't know why. I'm not sure they knew what to do, but they did let me go that night, and I went home. And this is kind of when the most stressful part started.
Because you're realizing that you're being monitored.
Yeah, now. 24/7. Yeah, now I know. Not only am I being monitored, but now I know I'm in trouble.
Okay. Das ist jetzt wirklich kurz zusammengefasst, was Bob Lazar
abgefahrene damals Story in den
Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er erzählt hat. Das ist seine Story.
Okay.
Du kannst dir natürlich vorstellen, dass nach so einem fulminanten Ende mit den Wachen, ist es erstmal losgegangen mit dem, also er wurde, was, das hat er auch selber gesagt, es ist komisch, dass sie ihn nicht sofort um die Ecke gebracht haben oder weggesperrt für immer und ewig. Das findet er selber komisch.
Vielleicht, weil so viele Leute schon involviert waren.
Vielleicht, ja. Auf jeden Fall kommt er zu einem Verhör, die sagen, hey, also die wissen natürlich, wer er ist, dass er da gearbeitet hat und so weiter. Sie erzählen ihm das mit seiner Frau, dass sie fremd geht und dass sie deswegen nicht einsam. Also die erzählen ihm diese ganze Packung. Und sagen ihm natürlich, Diggi, natürlich wirst du hier nicht mehr arbeiten. Ist ja wohl völlig klar.
Ja.
Vor allem, nachdem er dann stand und verkackt. Irgendwie der erzählt ja wirklich, die standen da und haben sich darüber unterhalten, aus Spaß. Also sowas darfst du halt echt nicht erzählen. Die haben natürlich alles mitgehört und so. Also der ist für die jetzt eine Gefahr. Und was er dann gemacht hat übrigens, er ist dann, so hat er nämlich, weißt du noch, George Knapp, das ist dieser Journalist von KLAS-TV aus Las Vegas, dieser Investigativjournalist mit einem Hang zu UFO-Sachen.
Ja, okay.
Genau, der hat, Bob Lazar hat sich dann an ihn gewandt, ne, weil er dachte, okay, Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, raus mit der Story.
Die muss raus, sonst bin ich natürlich, wenn ich schweige, können sie mich einfach absägen. und hat das mit ihm gemacht. Und die haben dann ein Interview mit ihm geführt, wo der, am Anfang war der sogar so schwarz, verpixelt und so weiter. Nicht so im Dunkeln, wie das in den 90ern gemacht haben. Ne?
Hinter einem Schattenwand.
Genau, und hat dann seine Story dann erzählt.
So verzerrt ist.
Ja, und die haben halt, der hat dann seine Story rausgehauen. Ne? Und dann haben die, glaube ich, hat er nochmal Kontakt mit dem Geheimdienst, der gesagt hat, Diggi, nein, das war's. So, wir machen dir das Leben zur Hölle. Und seitdem, entschuldige, Laberdurchfall, aber ich will noch eine Sache sagen, dann kannst du noch mal alles hier zusammenfassen. Seitdem machen die ihm das Leben zur Hölle, sagt er, und versuchen ihn auszulöschen.
Also
sein, er ist
seine
nicht mehr
Identität
komplett
auslöschen.
Identität, also sozusagen, die gehen, die setzen Leute unter Druck, über die der vielleicht erzählt hat, oder deswegen will er auch keine Namen mehr nennen, seine Familie bedroht, also das ist nicht so bedrohen, sondern die löschen einfach Informationen, die löschen einfach seine alten
Sozialversicherungsnummer.
Das weiß ich nicht, aber die auf jeden Fall aus irgendwelchen Jahrbüchern und so weiter, sagt er, ist da rausgelöscht, seine ganzen Urkunden, seine ganzen irgendwie Beweise, dass er irgendwo gearbeitet hat, alles weg.
Die behaupten, er ist voller Lügner und Schwindler und er hat das alles gar nicht.
Und das geht jetzt seit 30, 40 Jahren.
Und das ist deine Misere, dass du nicht weißt,
stimmt
die eine Seite oder die andere. Aber bevor wir über Bob Lazar noch
erstmal
ein bisschen reden, genau, erstmal die Story, weil mir sind auch ein paar Bilder aufgetaucht.
Erzähl mir deine Bilder, Anna.
Ja, also weil, fangen wir mal an mit dem Gravitationsfeld. Ja, also wo er dann so, was er halt versucht hat anzugreifen. Und
der Reaktor.
Der Reaktor, ja genau. Und zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch schon wahnsinnig viel außerirdischen Lektüre gelesen. Und ich meine, eine Geschichte habe ich sogar überlegt, ob ich die erzähle oder nicht. Aber da geht es halt um den ersten Kontakt, der quasi
first contact.
Niedergeschrieben wurde. Oder
also von first dem, contact von dem, that was written
von dem
down.
Man weiß, von dem die Ufologen wissen, der erste Kontakt, der halt jemals stattgefunden hat. Und das waren halt zwei Jungs im Endeffekt, die halt immer wieder zu einer Stelle hin sind, wo mal UFO gelandet ist, mal nicht. Und die haben sich halt immer näher rangeschlichen, aber sie konnten halt nie nah genug ran, weil da so ein Feld war, durch das sie nicht durchkamen. Ja, also
natürlich.
Weißt du, es gibt halt immer so diese Überschneidungen. Und ich frage mich halt immer, okay, wenn sich die Leute, so wie Bob Lazar, jetzt so eine Geschichte ausdenken und halt mit dieser Technologie und so weiter, ob die dann alle eine gemeinsame Quelle haben oder ist es so schlüssig, dass man auf die, ich meine, dieselbe Geschichte wird tausendmal neu erzählt, so ist es ja immer, aber dass man trotzdem so auf die gleichen Gadgets kommt oder halt auch, wie du schreibst, er geht ins Raumschiff rein und es ist halt alles so mini klein und dann hört man halt von diesen kleinen Grauen zum Beispiel, die es gibt.
Ich weiß nicht, ob das, weil das ist ja, du musst dir überlegen, es ist wirklich schon lange her und natürlich hat er viele Leute auch inspiriert mit Sicherheit. Und vor ihm gab es natürlich auch schon Leute, die das behauptet haben, die so Flugscheiben, ne, du erinnerst dich an Roswell, die Flugscheiben beschrieben haben und so. Und das ist ja ähnliches Design alles. Oder es ist das Gleiche. Ne? Ja. Das kannst du irgendwie schlecht rausfinden.
Ja.
Und übrigens zum Beispiel, da fällt mir zu dem, was du gesagt hast, ein, dieses Zeta Reticuli. Das ist auch nicht zum ersten Mal gewesen. In den 60ern gab es diesen bekannten Fall von diesem, weißt du noch, dieses Pärchen, vergessen, wie die hießen, aber die auch in den USA anscheinend während einer Autofahrt über einen Highway gekidnappt wurden.
Okay.
Denen wurde, die Aliens haben an denen rumgeschraubt und rumexperimentiert. Dann sind die wieder aufgewacht im Auto, wussten erstmal von nichts. Es sind zu verschiedenen Ärzten gegangen, weil es denen nicht gut ging und so. Und dann sind die irgendwann, weil sie nicht mehr weiter wussten, zu einem Hypnotiseur gegangen. Und der hat die hypnotisiert.
Immer gut helfen.
Das kann so. Ja, die wussten, ne, das ist so, man weiß sich nicht weiter zu helfen, was es ist. Und ja.
Finde ich auch manchmal nicht gut. Vielleicht wurde ich auch von Aliens entführt.
Wer weiß. Ohne Scheiß, wer weiß. Und die haben dem dann unter Hypnose erzählt, dass sie dann entführt wurden und von Wesen, die an denen rumgedoktert haben und so weiter. Und das war auch alles. Und genau, und sie
die
hat dann.
Die waren auch aus Zeta Reticuli.
Und die Frau hat dann beim unter Hypnose ein Sternbild gemalt anscheinend. Und da war das Sternbild von Zeta Reticuli drin.
Wow.
Und das ist so. Und dann fragt man sich, okay, hat dieser Bob Lazar sich das einfach zusammengehamstert aus Zeta Reticuli, weil das schon mal irgendwie Phase war? Oder ist es wirklich einfach immer
die... Ja, aber haben zum Beispiel seine Freunde ihn gar nicht bestätigt als Quelle? Dass man sagt, ja okay, er ist nicht der einzige Augenzeuge, sondern auch Henry und Bird.
Henry und Bird und Sam und Jude. Also es ist so, es gibt ja diese zwei Seiten, die versuchen seit Jahrzehnten teilweise den Typen entweder zu bestätigen oder zu diskreditieren. Mhm. Und die eine Seite sagt, ja, das ist alles Quatsch, warum kommen keine Freunde, warum, ne? Und er sagt, hey, die werden, die alle, mein ganzer Freundeskreis, alle werden unter Druck gesetzt, die werden bedroht, die werden Dings. Mhm. Argument eins. Mhm. Argument zwei, da kommen Leute und sagen, hey, hier, das ist doch ein Freund von denen, den habe ich irgendwo ausgegraben, der hat das bestätigt. Ne? Und es gibt, ich kann es leider nicht anhängen, weil ich habe es nur irgendwann mal vor dieser Folge, irgendwann mal habe ich das schon mal gesehen, das Video irgendwo. In den Wüsten des.
Irgendwann irgendwo.
Es gibt ein Video von aus der Zeit, wo der mit seinen Freunden dort immer auf dem Hügel ist und die UFOs gefilmt hat. Da gibt es ein Video von.
Okay.
Das ist so halb eindeutig.
Und da sieht man auch UFOs oder?
Man sieht Lichter irgendwie, okay. Ne? Und man kann es. Die sagen natürlich, und da sind ja auch Leute dabei und die haben das, glaube ich, auch bestätigt, dass sie dabei waren, was gesehen haben.
Hätte mich auch gewundert, wenn man mit einer Handkamera aus den 90er Jahren
UFOs genau, bei Nacht genau,
hätte
genau.
einfangen können.
Das sagt er auch, die Technik damals, hey, irgendwie Ende der 80er. Genau, man sieht irgendwelche stark in der Nacht verpixelten Sachen und Lichter und so weiter.
Ja.
Ne? Da gibt, und das ist schon wieder sowas, ne, wo ich mir denke, es ist null eindeutig. Es kann sein, kann nicht sein. Und das ist alles so bei dem Typen. Der hat, manche Sachen lese ich über den oder gucke mir so Leute an, die ihn zerreißen wollen, die auspacken Stories von ihm, dass er so eigentlich krass kriminell ist. Der hat in Las Vegas ein Bordell betrieben.
Was?
Der wurde irgendwie, seine Ex-Frau ist, hat sich selber umgebracht. Oh. Wo man auch nicht irgendwie, die wurde aber nie obduziert. Die wurde nämlich in der Garage. Entschuldigung, also Triggerwarnung und so weiter, aber die wurde in ihrem eigenen Auto die hat sich so Abgase erstickt
also
und so.
Suizid,
er war nicht zu Hause. Und wo man dann kurz darauf hat er jemand anderen geheiratet. Das ist alles so schräg.
Okay.
Ne? Und es gibt für alles von ihm alles eine Erklärung. Der ist auch bei seiner Story immer gleich geblieben.
Okay.
Über 30, 40 Jahre lang. Aber es ist echt, der ist so eine wandelnde Verschwörungsfigur. Und was ich interessant finde, der ist nicht so, und das sagt auch Joe Rogan, der ist nicht so ein komischer Schwurbel-Durbel-Typ, der so, wo man schon, ne, wie dieser Jeremy Corbell zum Beispiel, das ist so einer, wenn der redet, ist man schon so leicht genervt und dem würde ich nicht alles, dem würde ich nicht über den Weg trauen, sag ich mal so.
Okay,
ne?
Aber
Bob Lazar ist so ein
vertrauenswürdig.
So ein normaler, ne?
Okay.
Irgendwie, das sagen die auch in der Folge mit Fravor, sagen die übrigens auch, der Fravor hat ihn natürlich auch getroffen und er sagt über den, what I like most about Bob Lazar, he's so normal. He's so normal. Ne? Der wirkt so normal.
Okay, ja, aber das tun sie oft.
Ja, ne, und also, ja, krass. Aber worauf ich jetzt mal hinaus möchte, ist, was ist denn eigentlich mit dieser Story? Stell mal vor, die USA hat seit Jahrzehnten, vielleicht seit Roswell, ja, also seit irgendwie, weiß nicht, seit Ende der 40er, UFOs dort, mit denen die rumspielen.
Das mit den Testflügen hat mich extrem geflasht, aber eben mit dieses Beispiel, was oder Bob Lazar. Brachte mit, du stellst ein Motorrad in irgendein Dorf zu einer Zeit, wo die noch mit Planwegen unterwegs waren, und dann denke ich mir so,
ja klar,
ja, aber dann braucht es halt auch wieder kluge Köpfe, die dann checken, dass man den Schlüssel dreht.
Aber
und gleichzeitig musst du ja auch ein Knöpfchen meistens drücken.
Ja, aber irgendwann wird das jemand machen. Das ist so, vielleicht nicht nach einem Monat oder zwei, vielleicht nach einem Jahr erst. Ne?
Aber dann ist es schon verrostet und funktioniert gar nicht mehr.
Ja, jetzt kommt, das ist ja nur ein Beispiel. Und so eine UFO rostet nicht.
Nee,
ja?
Glaube ich nicht.
Das meine ich. Die haben vielleicht, haben die 20 Jahre lang rumgespielt.
Okay, und da sind auch 9 UFOs, verschiedene.
Verschiedene
das heißt,
Formen.
Wir können davon, ich meine, okay, es könnten auch dieselbe Spezies sein, weil wir haben ja auch voll viele verschiedene Autos.
Dachte ich mir dann auch. Ich dachte auch zuerst so, was, verschiedene?
Oder whatever, ne?
Ich glaube, das ist für uns Menschen einfach leichter zu verdauen, wenn alles gleich ist.
Einen Sea Diver, also was so
Zweisitzer und
gut unter Wasser funktioniert und dann.
Aber guck dir mal Serien wie also Star Wars oder so, die haben ja auch alles unterschiedlich.
In der Alien-Verschwörung ist es ja meistens so, dass es mehr als eine Spezies gibt, die unter uns wandeln. Und dann wird es auch Sinn ergeben, dass die unterschiedliche Flugobjekte haben. Aber auch hier wieder, klar haben die Amis das. Und mich würde mal voll interessieren, ist mir vorhin eingefallen.
Von dem wir jetzt wissen, weil die einen Whistleblower haben.
Keine Ahnung, ob es mal gibt so eine Story auch aus China, dass da auch irgendwie ein geheimes Area gibt, wo die...
Vielleicht.
Oder in Russland oder keine Ahnung was. Weil dann frage ich mich halt auch immer, warum landen die Aliens immer ausgerechnet in Amerika?
Naja, weißt du noch unsere Clip-Folge, wo es um dieses UFO in Sibirien ging, was anscheinend in Moskau in einem Labor liegt?
Ja, genau, das könnte man mal nachrecherchieren.
Könnte man ja nachfragen, so.
Nee, die kannst du mal recherchieren. Da auf Russisch.
Da auf eurer komischen Sprache.
Ja, nee, aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich schau. Eigentlich möchte ich gerne an Aliens und Außerirdische glauben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so meine spirituelle Ader.
Spirituell?
Deswegen würde ich,
zu viel Star Wars
würde ich mir halt fast wünschen, dass das wahr ist.
Ja.
Auf der anderen Seite komme ich halt wieder daran, dass ich es halt so eine Riesenschweinerei finde, dass
aber es ist doch so menschlich.
Dass die uns nicht dran teilhaben lassen. Aber nee, aber vielleicht wird sich die ganze Welt verbessern, wenn wir alle wüssten, okay, das sind
Aliens. Da wird sich nichts verbessern. Du siehst 100%. Nein, die vielleicht werden sich schon die Technik aneignen wollen, um dann wieder irgendwo Krieg zu führen. Das
versuchen sie anscheinend schon und sie checken es halt nicht, außer wie man es einschaltet und ein bisschen rumkriegt.
Es geht doch in den USA und so. Wir sind ja immer noch im Kalten Krieg. Eigentlich. Es geht doch immer nur um Grenzenverschiebungen, um Dings, dass die Leute so, wir können noch krassere Waffen bauen. Wenn wir das Ding, wie mit der Atombombe, das Gleiche.
Die haben die UFOs ja und sie checken die Technik aber nicht, nach so vielen Jahren anscheinend.
Ne? Naja, aber das ist so weit in der, wir haben ja jetzt Free Body Problem geguckt, da geht es ja auch so ein bisschen um dieses, ne, es ist eine Serie auf Netflix, wollte ich nur mal sagen, auch Science Fiction ist auch spannend. Da geht es ja auch darum, okay, das ist Technik, die einfach, Spoiler Alert, die einfach so krass ist, wo die Forscher auch sagen, ey, bis wir das entziffern oder entschlüsseln können, so hunderte Jahre noch ins
Ja, aber vielleicht auch Leere nur die Köpfe, die dran sitzen und ich weiß halt nicht, wie oder krass die
rekrutieren. Aber wer findet sie? Army oder Geheimdienst oder dieser Haufen von Leuten, die einfach nur auf Krieg und so aus ist, ne, und Technik. Und wir sind die Stärkeren und die sind die. Das finden ja nicht vielleicht irgendwie geile Forscher, die sagen, hey, wir wollen das an alle freigeben.
Genau, und dann wollte ich noch über das Buddy-System sprechen, was die dort haben, was halt natürlich voll den Sinn ergibt, weil du halt größere Gruppen, größerer Tratsch, größerer Austausch. Und ich dachte mir so, boah, bitte stell dir vor, du fängst dort an zum Arbeiten und dann magst du deinen Buddy nicht. Du bist doch die ganze Zeit mit dem abhängen und darfst
nicht. Stell dir mal vor, Barry ist ein Arschloch.
Ja, Chef, Barry war ein Arschloch.
Nee.
Der hat immer Bob sein.
Aber ich glaube, da habe ich auch
dann Lunch aufgegessen.
Barry, hast du schon wieder meinen Joghurt gegessen? Pap, du bist ein Arschloch. Aber das habe ich auch dann gedacht. Aber ich glaube, dass bei sowas tatsächlich ist halt das Ding, woran du arbeitest, so krass, dass es alle Launen und so überarbeitet. Ich glaube, du stehst da einfach, der hat ein halbes Jahr gearbeitet. Und ich glaube, das ist schon noch so, du stehst da vor die ganze Zeit und denkst dir, what the fuck, da ist alles andere so egal. Das würde ich mir denken. Du kommst dahin, geheimer Job, geil. Dann siehst du das. Ich finde es auch geil, diese Story. Er kommt an und denkst erstmal, das ist ein Kampfflieger, den die gebaut haben. Richtig witzig. Ne, mit einer amerikanischen Flagge, ist ja süß und so. Und dann checkt er erst, scheiße.
Ist es nicht?
Fuck, das ist wirklich, was ich auch, und das ist auch schon wieder, da glaube ich ihm auch irgendwo, dass er da hingeht und sagt, Leute, aber wo kommt das her? Wo habt ihr das gefunden? Gab es da Passagiere drin? Wo sind die? Was habt ihr mit denen gemacht?
Ja, das frage ich mich auch.
Dass nichts beantwortet wird, natürlich.
Es sollen ja angeblich auch
in der Area 51
gibt's Aliens dort rumliegen und
In einer anderen Abteilung. Aber das ist
die
halt das
würde mich ja noch viel mehr interessieren als die UFO-Abteilung.
Aber da macht's noch, finde ich, auch wieder so Sinn, dass die halt sagen, du erfährst nichts, arbeite an deinem Scheiß. Vor allem, das ist ja, das sagt
aber
er auch.
Aber Entschuldigung nochmal, dass ich dich unterbreche. Weißt du, ob es jemanden wie Bob Lazar gibt, der aber in einer anderen Abteilung gearbeitet hat und schon voll ausgepackt hat?
Bin ich nicht drüber, gibt's ich mein, sicher, aber bin ich nicht. Ich meine, gut, die
unterschreiben halt diese scheiß NDAs.
Ja, hat er ja auch gemacht. Der hat einfach knallhart darüber geredet.
Naja, gut, aber stell dir mal vor, du hast 0 Euronen auf dem Konto. Und dann
so wie ich, ja. Brauche ich mir nicht vorstellen, kenne ich.
Okay, dann stell dir vor, du bist du und du hast eine NDA unterschrieben, wo halt drinnen steht, dass du dann irgendwie voll das krasse Strafgeld zahlen musst.
Strafgeld.
Bußgeld zahlen musst, wenn du auspackst.
Ja.
Und du hast aber eh nichts zum Zahlen oder Verlieren.
Ja.
Und vor allem sind sie voll viel NDAs, wenn du die einem richtig guten Anwalt gibst, der zerlegt die.
Ja, aber zerlegt. Ich glaube, die zerlegen dich, bevor du mit einem Anwalt daherkommst. Und das ist das, was er sagt. Er sagt, er war so ein Präzedenzfall, wo die auch nicht so richtig wussten, was machen wir jetzt mit so einem Whistleblower, ne? Warte mal. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich so rausgeschleudert. Warte mal, was machen wir mit so einem Whistleblower?
Verunglimpfen. Denunzieren.
Nein, genau. Folgendes, was die gemacht haben, 95, jetzt weiß ich es wieder. Der Aluhut muss, ist nicht gut. was die 95 gemacht haben, der hat das ausgepackt. Er sagt, ich habe die Sicherheitsbestimmungen dort nochmal um ein ganzes hochgedrückt mit dem, was ich gemacht habe. Weil die 95 die Area um S4 erweitert haben, diese Gebirgshügel, Dingen, die drumherum sind, haben die nochmal auch zur kompletten Sperrzone gemacht. Das heißt, du kommst jetzt gar nicht mehr dahin. Ne? Und er meinte, das Schade. Ist halt, das war mein Werk. Ne? Aber er meinte, dass danach halt, und danach an seinem Beispiel haben die Leute gemerkt, so, oh scheiße, wenn ich das mache, werde ich auch gelöscht. Das ist halt die Frage, können die wirklich einen Menschen so krass löschen?
Denke ich ja, ich denke ja.
Einfach alles von ihm, also ihn so unglaubhaft machen. Entweder löschen,
aber ich glaube auch, dass man Menschen gut kaufen kann. Also dass man sagt, okay, du kriegst halt jetzt irgendwie 10 Millionen Dollar und dafür hältst du die Klappe.
Ja. Ich weiß es nicht. Aber wirklich so ganz, ganz, also er kämpft ja schon so lange. Und da, ich habe mich auch da gibt es da so Stories. Er hat noch so einen alten Ausweis von sich, von dem Nellis Range oder so steht da drauf, ne? Dass er da wirklich gearbeitet hat, als was auch immer. Da steht jetzt nicht drauf, an den UFOs gearbeitet, aber dann sagt er einerseits, guck mal, hier ist das Ding. Andere Leute sagen dann im Internet, ja, aber da steht die Nummer, die drauf steht, ist eine alte Social Security Nummer von irgendeiner, von seiner Ex-Frau oder so. Und das ist halt, und es ist unmöglich rauszufinden, für mich jedenfalls, was daran stimmt und was nicht. Aber Fakt ist, es kämpfen zwei Seiten, die beide richtig viele Argumente haben.
Aber was glaubst du jetzt eher? Ich glaube, es stimmt.
Ich glaube, es stimmt in einer abgewandelten Form. Ich glaube, er hat wirklich in der Area 51 gearbeitet. Dass er
es aufgepauscht hat, um es spannender zu machen.
Ja. Irgendwie.
Und er hatte die Hände eigentlich auf der Halbkugel.
Weißt du, warum? Nein, er hatte sie drauflegen. Ne? Es geht gar nicht um den Reaktor. Er hat einfach da Scheiße gelabert. Es war nicht an dem Montag, es war am Dienstag, aber egal. Ja. Nee, was ich glaube nicht, dass ich glaube, er hat Wind davon bekommen, dass es etwas gibt, was so top secret ist. Ich glaube nicht, dass der wirklich daran gearbeitet hat. Ich irgendwie.
Und da macht er sich dann wichtiger
als. Ich sag nicht, dass es das nicht gibt. Ich glaube, er macht sich wichtiger. Und weil das Ding ist, die letzte Folge mit Commander Fravor, dem ich ja wirklich glaube, der für mich wirklich glaubwürdig ist und diese Videos und alles, ich denke, ich kann mir nicht erklären, was das ist. Und es funktioniert auch so, wie er gesagt hat, wie der Bob Lazar, ne? Der macht auch eine Referenz zu Commander Fravor und sagt, guck mal, der sagt, was der beschreibt, wie das Ding geflogen ist, das ist genau das, was ich sage. Mhm. Und dieses Antriebsding, was er beschreibt, das macht auch alles irgendwie Sinn in seiner, ich könnte jetzt anfangen mit Element 115 und so weiter, ne? Mhm. Das macht irgendwie alles Sinn, aber was mich so skeptisch gemacht hat, es gab mal die Idee einer Gegenüberstellung von ihm und einem richtigen Wissenschaftler, dass man sagt, hey, der Bob sagt, er ist so ein krasser Pseudowissenschaftler, der an der Grenze der Wissenschaft da gearbeitet hat, dann soll er sich mal mit einem anderen Wissenschaftler, mit einem richtigen, der wirklich in so Zeitschriften veröffentlicht wurde, so Peer Review und so gemacht hat, in einer Talkshow hinsetzen und sich dem aussetzen und mit dem diskutieren über Element 115, über diese ganzen.
Erklär mal kurz Element 115.
Also wir haben ja ein Periodensystem. Ja. Da sind Elemente verzeichnet, die es natürlich auf unserem Planeten gibt, die wir natürlich auf unserem Planeten vorkommen. Genau, solche Sachen. Und Element 115 ist so ein super schweres Element, was wir tatsächlich schon in 2004 oder so in diesem Teilchenbeschleuniger einmal herstellen konnten. Ganz kurz nur, ein paar Atome, die sind dann sofort zerfallen. Mhm. Aber es steht mittlerweile auf dem Periodensystem.
Okay.
Das ist verzeichnet als Muscovium.
Und was hat es jetzt mit.
Und er sagt aber, in diesem Reaktor, das ist der Sprit, den der Reaktor benutzt. Dieses What? Element, das ist da, er kann es nicht genau erklären, aber er sagt, es wird da als Sprit benutzt, um dieses Gravitationsfeld anzutreiben, weil.
Okay, aber wenn wir es Menschen nicht erzeugen können, dann wird es doch kann, der Sprit irgendwann ausgehen.
Nee, vor allem, es gibt von den Elementen. Wenn
die das auch immer testen.
Ich weiß nicht, anscheinend produziert der Reaktor das auch irgendwie selber.
Wow, das heißt, es wäre die ultimative Energiequelle.
Es wäre die ultimative Energiequelle. Aber weil ich habe es nicht genau verstanden, weil der es auch nicht genau das erklärt, ne? Sondern ich habe auch keine Ahnung. Stand halt nicht bei Wikipedia drin.
Periodensystem.
Nee, aber es gibt von jedem Element sozusagen also es gibt stabile Elemente. Das hat mit irgendwie Neutronen und Isotopen und so weiter zu tun, bla bla bla. Aber wenn ein Element stabil ist, strahlt es nicht, ne?
Mhm.
Und zerfällt nicht. Das ist einfach ein Unterschied. Es gibt Elemente, die zerfallen und welche, die stabil sind. Das, was wir hier synthetisiert haben von Element 115, vom Muscovium, zerfällt sofort. Das war für ein paar Millisekunden da und dann ist es wieder weg.
Okay. So, trotzdem hat es aufs Periodensystem geschafft.
Genau, weil das wurde sozusagen gefunden. So. Okay. Und das, was in diesen Raumschiffen mitkam, das Element 115, das war eine stabile Version davon, die in diesem Reaktor irgendwie mit irgendwas, das weiß er nicht genau, was, reagiert hat. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass er sagt, und ein was daraus entsteht durch diese Reaktion mit Element 115 und irgendwas in dem Reaktor, ist Antimaterie. Die okay. ja auch theoretisch irgendwie es gibt, keiner weiß, ne, aber es ist theoretisch, ist sie da. Und das ist, diese Antimaterie ist halt hat eine unglaubliche Energie. Und das treibt anscheinend diesen Reaktor an.
Okay, ich muss jetzt zugeben.
It's crazy.
In meinem Gehirn sitzen zwei Affen, die trommeln.
Aber nicht nur in diesem Podcast, oder? Wo du jetzt
begonnen hast von Periodensystem und keine Ahnung, was zu erzählen. Aber ja,
okay. Ich habe wirklich Mühe gegeben, es zu verstehen. Ja. Aber ich habe halt gar keine Ahnung. Aber das ist das, was ich...
Ich noch viel weniger.
Sorry, Leute.
Genau, aber das heißt, das Element wurde dort gefunden.
Aber es steht jetzt auch wieder, es steht jetzt auf dem Periodensystem, was er damals in den 80ern erzählt hat.
Sie können es aber trotzdem nicht reproduzieren, obwohl es es gibt, weil es da in diesem Reaktor ist, als Antrieb.
Nee, die wissen nicht, wie man das herstellt. Okay. Aber es kann, diese stabile Version davon, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ist es so, dass sie wissen, es ist in diesem Reaktor drin, es ist eine stabile Version von Element 115, aber dann denke ich mir doch so, in meiner laienhaften Forschung, du nimmst ein bisschen was von der stabilen, mit einem Löffelchen, von der stabilen Version und sagst dann, hier, guck mal, so wird die gemacht. Weil die müsste man dann ja untersuchen, dann sagst du, hier sind so viele...
Du kannst es einfach machen, indem du sie immer aus dem Reaktor rausnimmst, der produziert ja endlos nass.
Stimmt, endloses Klopapier, keine Ahnung. Ja, voll. Okay, das sind so Fragen, wo ich mir... Genau, dann denke ich mir, okay, bin ich einfach zu dumm?
Ja.
Bin ich einfach zu dumm? Ja. Oder liefert er nicht die Informationen, die ich brauche?
Beides vielleicht.
Anyhow, trotzdem irgendwie crazy shit.
Ja, krasse.
Und vor allem, weil das so gut, deswegen habe ich auch eine Doppelfolge gemacht, weil das einfach so krass mit dem, was Commander Fravor uns erzählt und was wir in der letzten Folge erfahren haben, irgendwie so gut zusammenpasst. Ja, und mit Roswell und mit... Es passt alles wie Puzzlestücke, alles ineinander, Anna.
Oh mein Gott.
I'm a believer, aber ich mache bei dem einfach ein Fragezeichen. Ich weiß es nicht.
Okay,
ich weiß
es nicht. Dann gutes Recht.
He's fishy.
Ja, gut. Bist du?
Ja, ich würde uns einfach mal jetzt einfach mit so ganz vielen Fragezeichen entlassen. Es tut mir leid, dass ich nicht alle Antworten beantworten kann.
Das wird hier nie passieren.
Das wird hier nie, never wird es hier in diesem Podcast passieren, dass ihr irgendwelche Antworten bekommt.
Oder, ja.
Hier habt ihr ein paar Fragen auf jeden Fall.
Gut.
Gut, okay, wir sind jetzt schon, boah, scheiße, geht die Zeit schnell vorbei. Leute, wir sind durch.
Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns
eure Freunde. Liken, teilen, followen, Freunden schreiben.
Sterne, kommentiert Hate Comments,
bitte. Wir lieben alle, die unseren Podcast hören. Ihr seid cool, absolut. Unsere Verschwörungsmäuse. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ein paar Fragezeichen hinterlassen. Und wir sehen uns natürlich bald wieder mit einer neuen Folge von Anna.
And it's real.
And it's real and it's there. And I had an extremely small part in it, but I'm convinced that what I saw is absolute proof of that. There is no way we could have created those systems. There's no way we could have made the disks, the power supplies, anything to go with them.